Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir freuen uns, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind und werden versuchen, wie gewohnt, spannende und unterhaltsame Sendungen aufs Parkett zu zaubern. An diesem Wochenende hat uns die Liga geholfen, denn das war doch mal ein spektakulärer Einstieg in die Rückserie. Die Bayern verlieren Corona-geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund dreht ein Spiel, das schon verloren schien. Das bedeutet, der Titelkampf muss in diesem Jahr nicht zwingend eine theoretische Größe bleiben, zumal der Faktor Omikron nicht kalkulierbar ist. Das sind unsere Themen. Turbulenzen beim Meister, Corona-Flut beim FC Bayern, Julian Nagelsmann muss improvisieren, gegen Gladbach allerdings ohne Erfolg. Die Münchner verlieren zum Auftakt der Rückserie mit 1:2. Die Befreiung für den BVB. 0:2 zurückgelegen und doch noch gewonnen. Das Siegtor von Mo Dahoud krönt die Aufholjagd der Dortmunder. Diesmal stimmt die Haltung. Und das Leben nach der Karriere kann richtig schön sein. Ex-Profi Martin Harnik trifft jetzt für den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf. Aber das ist längst nicht alles. Und natürlich verfolgt er auch seine Ex-Clubs wie den VfB Stuttgart, den Hamburger Sportverein und Werder Bremen. Wenn wir genügend Zeit haben, werden wir darüber sprechen. Aber wir wollen uns zunächst über das unterhalten, was gestern an der Spitze passierte mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, auch im neuen Jahr wie gewohnt bei uns an Bord. Herzlich willkommen. Und er glaubt, dass das gestern für den BVB eine Initialzündung gewesen sein kann. Marco Rose wird das gerne hören. Patrick Ovo-Mojela ist zweimal Meister und einmal Pokalsieger mit dem BVB geworden und meint, die Dortmunder müssen defensiv stabiler werden, wenn sie große Ziele verwirklichen wollen. Und Martin Harnik, 240 Bundesligaspiele, 68 Länderspiele, trifft jetzt für Dassendorf, 25 Tore in 14 Spielen. Der Lewandowski der Oberliga Hamburg, wenn wir es mal plakativ benennen wollen. Und Spötter sagen, Martin, Sie haben jetzt endlich die Liga gefunden, die zu Ihnen passt.
Das sage ich selbst, das sagen nicht die Spötter. Ja.
Selbstironisch, also da ist, definitiv. Können wir so stehen lassen. Können Macht so das stehen Spaß? Lassen.
Total. Also war auch ein bewusster Schritt in diese Liga. Also ich hätte noch ein, zwei Ligen höher spielen können, aber war halt auch eine Frage der Prioritäten und macht einfach Spaß und Fußball bleibt eine Leidenschaft.
Wie hat sich jetzt Ihr Blick auf den Profifußball verändert?
Ach, großartig verändert hat er sich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, er fehlt mir nicht sehr, auch gerade der Umständen wegen, weil Corona natürlich alles ein bisschen unattraktiver macht, leere Stadien oder Teil gefüllt. Das sind natürlich gerade die Emotionen, die den Profifußball auch als Spieler ausmachen. Und darüber hinaus habe ich den Profifußball schon immer mit zwei Seiten gesehen und war nicht immer alles nur frie Freude.
Ja, klar, werden wir nachher auch drüber sprechen. Das sind auch interessante Einblicke. Aber zunächst schauen wir auf das, was gestern in Frankfurt passierte. War ja so ein Sieg, den man als Spieler unglaublich gerne mag, ne? Zurückgelegen und doch noch gewonnen. Welche Wucht kann das entfalten?
Naja, ich war überrascht, weil wenn man mal so die ersten 60 Minuten gesehen hat, also abgesehen von der guten Anfangsphase der Dortmunder, hat man schon gemerkt, und vor allem an Haaland, auf den ich auch immer gerne schaue, weil er beeindruckend ist, dass da schon die Köpfe ziemlich hingen und er so ein bisschen trotzig auch wirkte und fast schon lustlos von wegen, ah, jetzt geht das Jahr irgendwie so los. Und dann fällt dieses 2-1 und man hat so einen Ruck durch die Mannschaft gemerkt. Man hat gemerkt, alles klar, jetzt dreht sich alles. Die Frankfurter hatten nicht mehr diese Power zum Ende heraus. Und na klar, für die Mentalität und für die Einstellung innerhalb der Mannschaft hat das natürlich unglaublich gut getan.
Was glauben Sie, Patrick, wie sehr schiebt das an?
Ja, das sind schon wichtige Spiele. Es ist leider natürlich nicht das erste Mal, dass der BVB in Rückstand war und das dann noch drehen konnte. Aber es zeigt erneut, dass sie schon zusammen erfolgreich sein wollen, dass sie gewillt sind, auch den Extrameter zu gehen. Und ich glaube, in der letzten Sendung, als ich hier war, hat Didi wohl angemerkt, das kostet Körner und das wird auf lange Sicht einfach sehr, sehr anstrengend. Und dann fehlt dir vielleicht mal die Frische in anderen Spielen, wo du dann die Punkte eben liegen lässt. Insofern wäre es schön, wenn man die Dinge anders regeln kann. Aber das Zeichen, was die Mannschaft dort gesetzt hat mit diesem Comeback, natürlich auch immer ein bisschen glücklich und dem geschuldet, dass Frankfurt tatsächlich nach hinten raus kaum noch Körner hatte. Aber dann zurückzukommen, dran zu glauben und das wirklich bis zur 90. Minute ist dann schon besonders und wird der Mannschaft auch helfen für die Aufgaben, die jetzt kommen.
Ja, ist auf alle Fälle ein interessantes Spiel mit wahnsinnig vielen Themen, weil es eben so viele Gesichter hatte. Ich war gestern da und zwischendurch glaubte man nicht wirklich, dass Borussia das noch drehen würde können. Didi und Borussia Dortmund unterhalten auch eine ganz spannende Beziehung im Laufe dieser Halbserie. Initialzündung, sagen Sie jetzt, Didi, warum?
Ja, weil sie praktisch nach 16 Minuten, wie es Martin sagt, waren sie platt. Also da glaube ich, hätten die wenigsten damit gerechnet, dass sie das Spiel noch drehen. Und mit dem Anschluss, so hat sich dann wirklich das ganze Spiel gedreht. Und dann hatten sie noch den Glauben an sich selbst, dass sie sagen, wir holen da mindestens noch einen Punkt. Und dann zum Schluss gewinnst du so ein Spiel noch. Das sind die schönsten Siege. Für die Moral ist sowas Gold wert, wenn du schon ein verloren geglaubtes Spiel drehen kannst. Sie hatten die Vorlage aus München einen Tag vorher und jetzt sind's aus 9 wurden 6. Und deswegen hoffe ich, dass das so eine Initialzündung ist. Und natürlich war es wieder ein schweres Spiel gestern, aber wenn du nach Frankfurt fährst, da weißt du, da musst du 90 Minuten beißen, um ein Ergebnis zu erzielen. Die haben das in der Vorrunde hervorragend gemacht. Auch gestern über weite Strecken haben sie gezeigt, was sie für eine gute Mannschaft sind. Und solche Spiele musst du einfach gewinnen. Also das war das Wichtigste, dass du die Vorlage aus München annimmst. Das haben sie gemacht, auch wenn es holprig war, aber sie haben es gemacht. Und jetzt, ja, die Münchner haben ihre Probleme. Wir werden darauf eingehen in den nächsten Minuten und 90 Minuten. Und dann werden wir mal sehen, weil natürlich fangen jetzt die Bayern zu überlegen an. Ja, du dachtest 9 Punkte, nee, das geht nicht mehr. So, jetzt sind 6. Jetzt haben sie viele Spieler, die ausfallen. Die Dortmunder haben den Rückenwind. Und ich hoffe, dass die Dortmunder jetzt wirklich diese Einladung annehmen und sagen, vielleicht geht da doch noch mehr.
Lassen wir zunächst mal die Bilder sprechen, denn das war, Markus Gaub, gestern wirklich ein Drama in Frankfurt.
Der BVB dreht ein 0:2 in einen Sieg, gewinnt erstmals seit September 2013 wieder in Frankfurt. Die Eintracht mit dem 1:0 nach einer Viertelstunde. Rafael Boré nach Freistoß, Kostic mit seinem 5. Saisontreffer. Das war der erste Torschuss der Frankfurter, die dann nachlegten. 9 Minuten später war es wieder Boré. Nach einem Fehler von Reus erzielt er das 2:0. Saisontor Nummer 6. Aber in der zweiten Hälfte der BVB, die klar bessere Mannschaft von Frankfurt, kam nicht mehr viel im Vorwärtsgang. 71. der eingewechselte Thorgan Hazard mit dem 2:1 Anschluss. Und jetzt wurde es richtig turbulent. 87. Minute, Meunier auf Bellingham per Kopf zum Ausgleich 2:2. Und nur 2 Minuten später ist es Mo Dahoud mit dem 3:2 Siegtreffer für Borussia Dortmund.
Ja, das war eine Befreiung, das war eine Erlösung. Aber dennoch haben die Dortmunder gestern nicht auf kritische Töne verzichtet. Da hören wir mal rein.
Ich glaube, das ist das ganz große Thema für uns, dass wir nicht für nichts Tore hergeben. Wir kassieren ständig aus Situationen Tore, aus denen keine Tore fallen dürfen. Also das ist heute bei beiden meiner Meinung nach der Fall gewesen.
Welches wollen Sie zuerst sehen davon?
Das war in Berlin 2 oder vielleicht eher 3-mal der Fall. Das war gegen Bayern auch durch mich leider 2-mal der Fall, wo man einfach kein Tor kassieren darf. Und das passiert uns viel zu oft. Und dann gewinnt man halt nicht immer. Also diese Stabilität ist das, was wir uns ganz oben auf die Fahne schreiben müssen, wenn wir für irgendwas eine Chance haben wollen.
Ist noch was möglich in Sachen Titel in dieser Saison?
Ich glaube, was wichtig ist, wir müssen auf uns selber schauen. Und das ist nicht nur so gesagt. Ich glaube, wir reden immer über Bayern oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, wir müssen einfach auf uns selber schauen. Wir müssen gucken von Spiel zu Spiel, was geht. Wir müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Aber wir müssen nicht immer hochschauen auf Bayern.
Welchen Eindruck haben Sie? Hemmt das tatsächlich, dass immer alle medial, aber auch die Fans darüber sprechen, können es die Dortmunder schaffen, in Bayern Paroli zu bieten?
Also ich glaube, jeder Spieler hat diesen Anspruch. Also jeder, der bei Dortmund spielt, hat das Ziel, auch Meister zu werden. Auch wenn sie den Bayern immer ein bisschen nachlaufen, weil die es einfach über Jahre besser machen, muss man sagen, Dortmund ist der einzig wahre Konkurrent in dieser Liga. Und dieser Rolle wollen sie auch gerecht werden. Und deswegen hat natürlich auch dieses Ergebnis der Bayern am Tag vorher damit reingespielt in den Köpfen. Und genau deswegen hat man wahrscheinlich auch diese hängenden Köpfe und diese Enttäuschung zwischenzeitlich gesehen, weil die gesagt haben, ja, das gibt's nicht. Es gab hier eine Steilvorlage und wir nutzen sie nicht.
Absolut richtig.
Wird nach außen aber immer etwas anders dargestellt.
Was sind wir runtergespielt? Also sagen schon, ja klar, wir wollen es versuchen und so, aber so dieses eindeutige Ziel, wir wollen sozusagen Meister werden, hört man, wenn dann nur.
Ja, aber Martin hat es ja gesagt, also kein Fußballspieler spielt, um nicht Erfolg zu haben. Und wenn du bei Borussia Dortmund spielst, spricht das eigentlich dafür, dass du auch die Qualität und die Möglichkeiten hast, mit dieser Mannschaft Titel zu gewinnen. Insofern will das auch jeder Spieler. Mhm. Ob es das Ziel ist der Mannschaft, des Vereins, das ist ja wieder ein anderes Blatt Papier. Aber in natürlich wissen die Spieler, dass was möglich ist und man schaut hin und natürlich beobachtet man das auch. Aber, und Emre hat es gut gesagt, wenn man ständig immer nur guckt, wie der Abstand ist, dann vergisst man vielleicht andere Dinge zu erledigen, die dafür sorgen, dass er kleiner werden könnte. Und insofern sollte man auf sich selbst schauen, sollte an den Baustellen arbeiten, die Mats auch angesprochen hat, und da Stabilität reinbringen, weil dann kommt der Rest nicht ganz von alleine, aber zumindest hat man eine große Chance, dass da was kommt.
Bevor wir da in die Fehleranalyse einsteigen, sind das tatsächlich die schönsten Siege? Rückstand gedreht, kurz vor Schluss gewonnen. Welche Erinnerungen haben Sie an solche Spiele?
Ja, also Emotionen sind unglaublich und das hat man auch gesehen beim 3-2, auch gerade wieder das Haaland, also dann, ne? was sich da freigesetzt hat und natürlich diese Erleichterung und gleichzeitig sind es natürlich auch die anstrengendsten, also auch so wie Didi und Obo das eben schon gesagt haben, es kostet unfassbar viel Kraft, vor allem auch mental, weil man natürlich so lange zittert und so lange hadert, wenn man natürlich nach 60 Minuten 3-0 führt, dann spielt sich alles leichter runter und die Körner werden gespart.
Ja, und auch das Bier schmeckt hinterher dann deutlich besser. Ne?
Also, das Bier? Ich dachte immer, das...
Oder der Wein, also ich weiß ja gar nicht, wer was. Nein, aber es ist natürlich, ja, es ist anstrengend, bis hinten raus kämpfen zu müssen. Und natürlich geben das viele Mannschaften auch nicht so leicht her. Das heißt, es kostet mehr Kraft, aber hinterher ist es umso süßer. Und das feiert man dann auch ein bisschen anders, wenn es denn geht. Momentan natürlich ein anderes Thema. Aber ich kann mich da auch dran erinnern, wenn es dann mal so ein Sieg gab, der nicht danach aussah, dann hat sich das auch tagelang besser angefühlt.
Gut, die hat meistens geführt, außer im Champions-League-Finale. Ne? Da habt ihr, glaube ich, auch noch mal so ein Spiel gedreht.
Ja. Und ab und zu passieren Sachen, die kannst du nicht erklären. Ja? Aber du musst halt dann da sein, wenn der Gegner da eine Schwäche zeigt, dann musst du da sein, musst du ausnutzen. Und das haben sie gestern gemacht. Und das war wirklich, das war herausragend. Und was mir fast noch besser gefallen hat, waren die Worte von Mats Hummels nach dem Spiel. Weil ich glaube, in der Vorrunde, da hat man sich die Sachen ein Stück weit schön geredet oder die Augen verschlossen, ja, weil man lange nicht gut gespielt hat und zu viele Tore kassiert hat und die Ergebnisse waren aber trotzdem noch da und man hat gesagt, naja, das wird schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nur du musst die Sachen ansprechen, wenn du Erfolg hast, ja. Das hat unheimlich oder ungleich mehr Gewicht, wenn du die Sachen ansprichst im Sieg, als in der Niederlage, weil wenn du Spiele verlierst, dann sind alle down, da musst du vorsichtig sein, dass du die richtigen Worte findest, weil du natürlich, jeder ist angeschlagen, das Selbstvertrauen leidet darunter und deswegen ist es unheimlich wichtig, jetzt anzusprechen, was nicht funktioniert, hat Hummels hat's gesagt und das ist, glaube ich, dann der erste Weg zur Besserung und wenn sie es schaffen, irgendwann defensiv ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, wer weiß, was diese Saison noch passieren kann.
Jetzt hat man sich aber dennoch die Frage gestellt, als man das Spiel gestern beobachtet hat, sagen wir, haben die nicht zugehört? Ne? Also Marco Rose hat unter der Woche und auch vor dem Spiel gesagt, ja, also wir haben angesprochen, keine Fehlpässe in der gefährlichen Zone, Bereitschaft auch bei Standards, den Ball einfach wegzuverteidigen und dann fallen zwei solche Tore. Wie kann das sein?
Erstmal darf es nicht sein, da hat Mats Hummels natürlich komplett recht, das ist zu einfach und natürlich wurden die Dinge angesprochen, aber die Gründe beziehungsweise das, was das Ganze auch noch ermöglicht, ist ja auch immer noch so. Also auch gestern haben wir wieder eine Abwehr gesehen, die so eigentlich nicht normalerweise da stehen würde. Ja, das heißt, die Dinge sind ja
angeschlagen, Zakadou wegen Covid-19 ausgefallen. Ne?
Genau. Das heißt, auch immer noch ist natürlich nicht alles super, weil man jetzt irgendwie eine Woche Pause hatte und eine Woche alleine gelaufen ist und jetzt wieder 5 Tage oder 4 Tage trainiert hat. Ist nicht alles sattelfest. Das muss ich finden. Dafür können solche Siege wichtig sein. Aber man sieht in der Entstehung, da ist noch nicht alles sattelfest. Das ist das große Ziel, glaube ich, was die Mannschaft hat, was auch der Trainer mit der Mannschaft umsetzen will, da richtig Stabilität, da richtig Ordnung reinzubringen. Und dann, und da hat Didi recht, ist noch was möglich.
Hat er gut gesagt.
Vielen Dank. Oder ist es eine Frage, die die Mannschaft auch untereinander regeln muss? Oder ist da in erster Linie der Trainer gefragt? Weil wir haben ja diesen Stimmen auch entnommen, dass das Team sich offensichtlich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie es intern auch weiter kommuniziert wird, weil das eine ist natürlich immer vor der Kamera. Es ist natürlich leicht, nach dem Sieg dann auch nochmal den Finger in die Wunde zu legen, weil ist ja alles nochmal gut gegangen und auch richtig, nach Niederlagen kann man auch nicht immer der Buhmann sein, der nochmal draufhaut und in der Kabine hängen eh schon alle Köpfe und dann liest man am nächsten Tag noch, ja, der Hummels hat dies und das noch gesagt und hat noch den und den kritisiert, also auch wenn er sich selber mit reinnimmt, aber es ist natürlich trotzdem nochmal, dann auch nochmal, tut nochmal mehr weh nach einer Niederlage. Aber klar, intern müssen dann die Gespräche auch genau sich so anhören und nicht so von wegen nach Außenpolitik und Innenpolitik sieht anders aus. Also
wie haben Sie das gehandhabt bei Ihren Interviews?
Ja, man hat immer eine gewisse Außenpolitik, natürlich. Also, und ich sag mal, das ist auch Teil des Jobs. Also, man muss natürlich auch die Medien auf der einen Seite ein bisschen füttern, man muss sie ein bisschen abholen. Man muss auch immer dann die Fans schon mal ein bisschen beschwichtigen, wenn man schlecht gespielt hat.
Aber du kannst die Medien auch nutzen dann.
Natürlich, ja, aber auch, genau das macht ja auch Mats Hummels in Perfektion. Er nutzt das ja auch, indem er auf der einen Seite sagt, er ist kritisch, wirkt sympathisch und man sagt, oh, okay, die waren trotz des Sieges nicht sofort zufrieden und sowas, was ja auch richtig ist. Und gleichzeitig ist es natürlich dann intern auch wichtig, eine klare Linie zu fahren. Aber es ist immer ein Unterschied, wie man nach außen kommuniziert und nach innen kommuniziert.
Sie haben eben gesagt, die Spieler haben den Anspruch, Meister zu werden. Halten Sie das inhaltlich denn für möglich? Reicht die Qualität dieses Kaders, um den Bayern über 34 Spieltage dann wirklich Paroli zu bieten?
Ja, das auf jeden Fall, aber da gehören natürlich auch die Bayern dazu. Die Bayern müssen auch schwächeln, die Bayern müssen auch Fehler machen und die Bayern sind am Ende noch mal stärker als Dortmund. Das ist Fakt, aber Dortmund ist halt, wie schon gesagt, der einzig wahre Konkurrent und wenn es einer schaffen kann, dann die.
Ja. Und der Trainer gestern war, das kann man sagen, zufrieden, aber auch nicht unkritisch.
Ich glaube, das ist heute ja ein Beispiel dafür war, wie es aussehen kann, aussehen sollen. Und zwar eigentlich über 90 Minuten, finde ich, weil wir sind sehr gut reingekommen in das Spiel. Die ersten 10 Minuten haben dann ein Standardtor bekommen und haben dann ein paar...
Was gehört, wir sind doch Zuschauer.
Schön! Aber zu wenig.
Sehen Sie, das macht direkte Kommunikation und Interaktion möglich.
Ja, und dann kriegen wir ein Gegentor durch den Standard und wieder...
Auch mit Fehlpässen vorher.
Ja, dann hat man eine Phase, in der wir zu viele Fehler gemacht haben. Ballverluste haben wir vor dem Spiel auch angesprochen. Und trotzdem war die erste Halbzeit nicht schlecht. Wir haben gut Räume gefunden, aber es ist zu einfach, gegen uns torgefährlich zu werden. Das muss man ehrlich zugeben.
Ja, also fällt leichter, klar, ne, wenn man gewonnen hat. Nette Situation noch, als wenn einer runtergerufen hat. Einer der wenigen Vorteile der Geisterspiele, dass man mehr hört von dem, was passiert. Aber wir wünschen es uns anders. Das ist keine Frage. Rose hat Didi viel über die Haltung gesprochen. Das könnte man auch Mentalität nennen. Hat die Mannschaft das gestern so umgesetzt, wie sich das die BVB-Fans erhoffen?
Ja. Besser geht's nicht, wenn du so ein Spiel drehst, wo du nach 60 Minuten mehr oder weniger erledigt bist und dann eine halbe Stunde später gehst du in die Kabine, hast das Spiel 3-2 gewonnen, dann geht das nur über die Mentalität, das geht nur über den unbedingten Glauben, über den Willen, wirklich noch an die Sache zu glauben und sagen, wir kriegen das Erste und wenn wir das Erste schießen, dann machen wir das Zweite und vielleicht das Dritte auch noch. Und das haben sie gestern gemacht, dass sie diesen Glauben haben, das haben sie gestern gezeigt.
Zeigen sie das dauerhaft? Das wird ja die Frage sein.
Ja, sie haben's, was du... Sie haben es ja in der Vorrunde auch schon mal gezeigt, in Leverkusen. Da waren sie, glaube ich, dreimal hinten, haben das Spiel 4-3 gewonnen, was ja eins der besten Spiele der Vorrunde, vielleicht sogar das Beste der Vorrunde war. Nur du musst natürlich irgendwann mal schauen, dass du auch bei 0-0 Spiele so kontrollierst, wie sie es gestern gemacht haben. Und nicht immer nur, wie Sovo gesagt hat, nicht immer nur das Fußballspielen anfängst, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Weil in gewisser Weise ist es einfacher, dann zu spielen, weil du hast nichts mehr zu verlieren. Ja, aber du musst proaktiv sein und das kostet natürlich Kraft, wenn du hinterherläufst, wenn du Tore kassierst, das kostet Kraft und dann ist es kein Wunder, ich habe das in der letzten Sendung gesagt, dann ist es kein Wunder, dass dir die Spieler irgendwann wegbrechen und sie müssen halt mal schauen, dass sie ein Spiel, so wie es die Bayern machen, nach 50, 55, 60 Minuten gewonnen haben, dass du 3-4 Spieler rausnehmen kannst, die dann 3 Tage oder 7 Tage später wieder spielen können und sie nicht auf der Bank lassen musst, weil sie zu viel gespielt haben und eben zu viel Körner gelassen haben. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Das geht ja von heute auf morgen, aber das war gestern mal ein Anfang. Und nochmal, die werden gestern heimgefahren sein. Da bist du natürlich dann euphorisiert.
Durch den Schnee.
Ja, genau. Du hast mal 3 Punkte auf die Bayern gut gemacht. Ja, du fühlst dich gut, du freust dich nach mehreren Wochen wahrscheinlich
das erste Mal wieder. Der Smoothie schmeckt.
Ja, genau. Du freust dich, wenn du die Zeitung aufmachst heute früh, ja, was da drin steht. Und natürlich müssen die Bayern mitspielen, weil die Bayern haben in der Vorrunde 43 Punkte geholt. Das heißt, sie haben 8 Punkte liegen gelassen. Sie haben von 51 43 geholt. Das heißt, wenn die Bayern dieselbe Rückrunde spielen, wie sie die Vorrunde gespielt haben, dann ist die Meisterschaft jetzt schon beendet. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und auch die besten Mannschaften, ja, wie wir sie in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, wenn du sie unter Druck setzt, dann machen sie Fehler. Ja, und wenn du immer 8, 9 Punkte hinter Bayern bist, dann können sie mal eins verlieren, dann passiert nichts. Gestern haben sie die Vorlage genutzt und jetzt hoffe ich, dass es die nächsten Wochen so weitergeht.
Ich glaube aber auch, und das war deine Eingangsfrage, wenn es da um die Haltung ging, die mal angesprochen wurde, geht es natürlich, die hat es auch leicht angekratzt, geht es darum, gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Gar nicht, das dem Gegner so leicht zu machen.
Fällt auf, du bist ein bisschen kritischer.
Ich finde nicht, nee, ich habe genau das Gleiche. Nochmal, da hat er auch in der letzten Sendung recht. Und es ist halt auch immer noch so. Und im Positiven, und das ist dann leichter, kann man ja Dinge auch ansprechen, die wirken dann ja auch besser. Also es ist nicht mein Job, die Mannschaft zu kritisieren. Aber ich darf sagen, was ich sehe. Und ich glaube einfach, gehört zu haben oder verstanden zu haben, wenn er damals von Haltung gesprochen hat, dass man nicht in dieses Hintertreffen kommt. Dass man gar nicht erst Gegnern die Möglichkeit gibt, einen so auszukontern, auszuspielen, so leicht Tore zu erzielen. Das ist der Anspruch, glaube ich, den die Mannschaft haben muss und den Marco Rose meint. Und dann werden die Dinge auch ein bisschen leichter, wenn du von vornherein nicht immer hinterherläufst.
So, und jetzt wollen wir Marco Rose dann auch noch mal hören. Didi und Marco unterhalten ja eine ganz spannende Fernbeziehung. Und das habe ich gestern auch noch mal kurz abgefragt.
Sind Sie eigentlich mit Didi Hamann verabredet?
Noch nicht, hat sich nicht gemeldet, ne.
Kommt vielleicht noch.
Aber ich wünsche ihm natürlich, genauso wie Sebastian und Lothar, alles Gute im neuen Jahr. Euch allen bei Sky.
Danke.
Und man wird sich treffen, denke ich.
So ist das. Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön. Gerne. Na? Wird noch.
Ja, ich bin offen. Kein Thema. Also die Einladung kam von ihm. Wenn er jetzt darauf wartet, dass ich mich melde, ich kann mich auch sehr gut selbst einladen. Also schauen wir mal.
Gut, also das bleibt auch eine nette Randgeschichte. So, wir wollen gleich sprechen über Erling Haaland. Martin Harnik hat gesagt, den verfolgt er ganz besonders. Damit sind Sie nicht alleine, denn er ist schon eine Naturgewalt. Er ist eine Wucht und natürlich dreht sich die Diskussion darum, ob er dem BVB über die Saison hinaus erhalten bleibt oder nicht. Unter anderem darüber werden wir sprechen. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und werden weiter sprechen über Borussia Dortmund und Martin, vor allem über Erling Haaland. Sie waren selber auch und sind es auch immer noch ein Stürmer, ein anderer Typ als Erling Haaland. Was fasziniert Sie am Norweger?
Ja, also seit dem ersten Tag hat er mich wirklich beeindruckt. Als er aus Salzburg kam, wo ich ja auch irgendwie eine gewisse Beziehung zu pflege, habe ich gedacht, boah, der wird es jetzt erstmal schwer haben in der Bundesliga, und hat mich ja sowas von eines Besseren belehrt und macht einfach weiter.
Aber Sie dachten, er hat es schwer, obwohl er ja vorher in der Champions League auch schon ganz gut performt hat.
Ja, gut, das waren aber einzelne Spiele, und natürlich hat Salzburg auch eine gute Mannschaft und war da auch im Flow. Also und trotzdem dachte ich, er tut sich schwerer in seinem jungen Alter. Aber wie gesagt, wissen wir jetzt alle, wie es dann weiterging. Und ja, einfach auch diese Körperlichkeit, diese Robustheit, dieses Tempo und auch diese Übersicht, wie auch bei dem 2-1 gestern beim Anschlusstreffer, der ist schon ziemlich komplett, und das in den jungen Jahren, das ist schon beeindruckend.
Ja, und der ist auch sehr emotional, haben wir gestern dann auch wieder miterlebt. Gab es heute die ein oder anderen verbalen Duelle mit Eintracht Frankfurt, das gehört mit dazu, mit den Spielern der Eintracht. Ist das Teil des Gesamtpakets?
Ja, natürlich, aber dann, man muss ja dann auch sehen, dass es seine eigene Situation, und ich meine jetzt die auf dem Platz, ist auch keine einfache. Ne? Er will immer Tore schießen.
Einmal ganz kurz, Patrick, also das gehört mit dazu, Wortwahl, kann man jetzt drüber streiten.
Nein, er spielt damit rein. Also sowas gehört nicht auf den Fußballplatz, das meine ich nicht damit, sondern man sollte verstehen, warum er vielleicht das ein oder andere Mal die Grenzen des, was sein sollte, verlässt. Er ist schon frustriert, die Art und Weise, wie die Spiele laufen. Dann auch gestern sah es lange so aus, er kommt nicht wirklich zum Zug, die Mannschaft ist im Hintertreffen, das macht ja nicht gerade happy. Und dann kann man schon mal ein bisschen die Nerven verlieren, sollte man nicht, nochmal, das möchte ich ganz klar sagen. Aber seine Situation ist keine leichte. Es wird viel über ihn gesprochen, er ist ziemlich jung und immer wenn man das Thema aufmacht, dann ist oder irgendwas aufschlägt, dann ist mal Haaland, wechselt er hierhin, wechselt er dahin, auf dem Platz jetzt nicht getroffen und so weiter und so fort. Kann schon ein bisschen was machen mit einem Stürmer. Aber, und das spricht auch wieder für ihn, wenn man dann sieht, was aus ihm raus sprudelt, wenn ein anderer für den Erfolg sorgt. Also er ist ja trotzdem ein Teamplayer und freut sich für die Mannschaft, holt den Ball aus dem Tor als Erster, hebt Mo der Hut und trägt den Gefühl, den man über einen halben Platz, nachdem er den Siegtreffer schießt. Das ist eben auch Erling Haaland. Und er ist eine Naturgewalt und emotional ist er eben auch. Und dann muss man daran arbeiten, dass er das dann vielleicht auch noch besser steuern kann.
Ja. Also ich glaube, das ist keine einfache Situation für aber so einen Jungen.
Guck dir mal das Tor an. Was für eine Beherrschung, eine Körperbeherrschung.
Ja, eine unheimliche Balance und hat eine unheimliche Sprungkraft. Und also es ist wie ein Urmensch. Also es hat so eine Urgewalt, wenn er ins Laufen kommt, wie er dann die Spieler hochhebt beim Torjubel. Also der strotzt vor Kraft und hat dann auch die nötige Finesse her gegen die Bayern. Mit der rechten Innenseite legt er den Ball in die lange Ecke. Und grundsätzlich gibt es ja nichts Schöneres für einen, wir sehen ja Madrid, City, Bayern, Barcelona. Es gibt ja nichts Schöneres als Spieler, wenn du mit diesen Vereinen in Verbindung gebracht wirst. Nur jetzt darf man nicht vergessen, dass er sehr jung ist. Ja, es war kometenhaft. Das ging ja jetzt die letzten 2-3 Jahre Salzburg und dann in Dortmund. Es ging ja kometenhaft und steil bergauf. Und natürlich wird er mit seinem Vater, wird er mit seinem Berater sprechen, weil er muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Also er kann mit Sicherheit nicht bis März, April, Mai warten, bis er eine Entscheidung trifft. Er muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Und bis diese Entscheidung getroffen ist.
Ist halt die Frage, wann die Klausel wirklich bedient werden muss. Ja. Also man hört, das kann sogar noch einen Tick später im Jahr liegen, ohne es zu wissen.
Ja, aber du darfst natürlich vergessen, dass er jeden Samstag ein Spiel zu spielen hat. Ja, und dann geht die Europa League für die Dortmunder, geht in 4 Wochen wieder an. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese Ablenkung, auf der anderen Seite musst du trainieren, musst du schauen, dass du 100%igen Schuss bleibst, weil du natürlich schauen musst, dass du Woche für Woche deine Tore schießt, weil sonst vielleicht der ein oder andere Verein sagt, oh, jetzt hat er eine schwächere Phase, bin mir nicht so sicher, ob wir ihn doch holen. Das heißt, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das ist eine unheimliche Herausforderung, nicht körperlich, sondern mental mit der ganzen Situation fertig zu werden, weil da stehen ja Summen im Raum. Das ist ja utopisch. Und du hast einen Spieler, der hat jetzt, glaube ich, eine festgeschriebene Ablöse 75. Marktwert hat er von 140, 150. Dass die ganzen großen Vereine sich mit ihm befassen und auch die Bayern. Das ist ja ganz normal, weil du kannst einen Spieler holen für 75 Millionen, der das doppelte Wert ist. Also die wären ja dumm, wenn sie sich nicht mit ihm befassen würden.
Sie haben Lewandowski.
Bitte?
Aber Sie haben Lewandowski und der ist
Sie haben Lewandowski, ja. Aber der hat ja auch das ein oder andere Mal in der Vergangenheit schon seine Wechsel- und Abwanderungsgelüste gehabt, will jetzt wieder einen neuen Vertrag unterschreiben. Und das Problem mit Lewandowski ist halt, er hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag. Was man hört, will er den Vertrag verlängert haben. Ein, vielleicht sogar 2 Jahre. Und die Frage ist, kannst du jemandem das Gehalt bezahlen? Jetzt mit 33, glaube ich, bis er 37 oder 38 ist. Und das ist eine Frage, die sich die Bayern stellen müssen in der jetzigen Situation. Ja, wenn Corona nicht wäre, dann wäre das möglicherweise eine einfache Entscheidung. Aber so wie die Situation im Moment ist, wird es natürlich auch in München Stimmen geben, die sagen, ein Jahr können wir vielleicht noch machen, aber 2 Jahre können wir nicht machen, weil du nicht weißt, natürlich im Moment sagt man, der schießt die nächsten 2-3 Jahre seine Tore. Aber in dem Alter weißt du das natürlich nicht. Und deswegen ist diese Personalie Haaland im Moment so spannend.
Würde es denn für Haaland sportlich Sinn machen, in Dortmund über das Jahr hinaus zu bleiben? Hans-Joachim Watzke hat im Spiegel gesagt, also die Rückserie macht er auf alle Fälle beim BVB. Es zeigt die Aufgeregtheit in dieser Personalie, dass das dann schon auch schlagzeilenträchtig war. Denn das war eigentlich selbstverständlich, aber das ist zunächst schon mal sicher. Und dann hat Watzke in dem Interview auch gesagt, natürlich hoffen es die Dortmund, aber sie wissen auch, dass es schwer wird. Würde es aus Sicht von Haaland Sinn machen, beim BVB zu bleiben, um sich dort weiterzuentwickeln? Oder ist er schon an einem Punkt, an dem er den Sprung zu einem noch größeren Club wagen sollte?
Sowohl als auch. Also ich glaube, dass Dortmund ihm gut tut und dass die auch, wie gesagt, weiterhin diesen Anspruch pflegen, erfolgreich zu sein. In einer erfolgreichen Mannschaft muss natürlich so ein Spieler spielen. Und doch ist er auch einer der Besten oder vielleicht der Beste bei Dortmund, wo man sagt, okay, wenn nicht der höher gehen kann, wer dann? Und worauf ich nochmal kommen wollte mit Haaland, das sind natürlich viele Dinge, die auf ihn einprassen, die ich so natürlich nie erlebt habe. Deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, und das zeigt halt genau dieses 3-2 von Dortmund gestern, diese Freude, diese Identifikation mit dem Erfolg, mit der Mannschaft, die zeigt halt, dass er zumindest in den Spielen, mit dem vollen Gedanken bei Borussia Dortmund ist und nicht dabei, jetzt sind 90 Minuten um oder 94 Minuten um und ich habe nicht getroffen und habe nichts für meine eigene Vita, für meine eigene Karriere oder vielleicht für mein eigenes Angebot, worauf ich warte, getan, sondern ich habe hier mit meiner Mannschaft gewonnen. Und das zeigt halt für mich, dass er zumindest auf dem Platz die volle Identifikation hat. Und das ist auch schon nicht selbstverständlich.
Wie sensibel ist da eine Kabine? Also wie genau schauen die Mitspieler darauf, wie verhält sich der Spieler, der von allen umworben ist?
Ja, das kommt halt darauf an, wie er damit umgeht. Wie gesagt, solche Situationen sind für mich einfach sinnbildlich. Und das sind halt auch Dinge, auf die ich geachtet habe als Spieler. Ich habe darauf geachtet, wie sehr freut sich eigentlich ein Spieler über den gemeinsamen Erfolg? Oder wie sehr schaut er nur auf seinen persönlichen? Und das finde ich, das macht alles aus. Also wenn ich Haaland sehe und wenn ich mit Haaland in einer Mannschaft spiele und der freut sich so über dieses 3-2, obwohl er keinen besonders guten Tag hatte, nicht besonders in Szene gesetzt wurde und wie gesagt auch kein eigenes Tor geschossen hat, was für ein Stürmer und was gerade für ihn ja unglaublich wichtig ist, hat er sich trotzdem so damit identifiziert. Und dann, das zeigt mir als Spieler, alles klar, der ist voll bei uns, egal ob er im Sommer wechselt, egal ob er jetzt Angebote auf dem Tisch hat oder sich auch damit beschäftigt, in diesen 90 Minuten, wo es zählt, ist er bei uns. Und das ist alles, was wichtig ist.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass du warst, glaube ich, in Berlin vor der Winterpause.
Nee, da war ich nicht.
Da hat er einen recht lustlosen Eindruck gemacht. Da ging das Spiel natürlich auch.
Hast du aber gesehen, ja, ja.
Und da hat er dann schon den Kopf runter gehabt. Und auch gestern, also selbst nach dem 2-1, da hat man ja dann auch für 5, 6, 8 Minuten nicht das Gefühl gehabt, dass die Dortmunder dann noch das zweite Tor machen. Da ist er dann auch das eine oder andere Mal mit Kopf nach unten hinterhergetrabt. Ich weiß nicht, ob er das in der Art und Weise gemacht hat, als er nach Deutschland kam. Also ich habe schon den Eindruck, dass er jetzt Phasen hat, die er so vorher nicht hatte. Natürlich nach dem 3-2 sagt er wunderbar, wir haben das Spiel gewonnen, auch wenn ich kein Tor geschossen habe. Da habe ich auch andere Mitspieler gehabt in der Vergangenheit, die dann im Bus saßen. Bei 3-2-Sieg so und bei 4-1-Niederlage und oder 4-2-Niederlage und die haben die zwei Tore gemacht.
Wen denn?
Und alles war gut. gab es mehr als einen. Und also das zeigt ja dann schon, dass er da hundertprozentig da ist. Nur im Spiel ist mir in den letzten Wochen und Monaten schon aufgefallen, dass er da ab und zu Phasen hat, wo er desinteressiert wirkt und wo er einfach eine Körperhaltung hat, die er vorher nicht hatte.
Ich glaube schon, dass man, und unterscheiden nicht, aber dass man erklären muss, dass natürlich, wenn du kommst, neu zu einem Verein, neu in die Liga, dass du eine ganz andere Herangehensweise an viele Dinge, an alle Dinge eigentlich hast. Und wenn du dich gefunden hast, positioniert hast und natürlich auch eine sehr starke Position hast, wie es Erling nicht nur beim Borussia Dortmund, sondern in der Bundesliga mittlerweile hat, dass du dann das ein oder andere Mal ein bisschen mehr frustriert bist oder nicht davon angetan bist, wie es läuft, wenn es nicht läuft. Aber, und es gab ja auch Szenen und es gab Fragen danach, wie das ankommt, wenn ein Erling Haaland alleine zu den Fans geht und so weiter und so fort. Und da hat Martin was Wichtiges gesagt. Wichtig ist, was über allem steht. Und da steht auch für Erling in jedem Training, in jedem Spiel immer noch der Erfolg als Mannschaft. Und solange diese Waage so ausschlägt, ist das auch okay. Und dann muss man einem sehr ich sage jetzt mal, strahlenden Spieler, der für einen Verein eben auch wirklich diese strahlende Persönlichkeit ist, vielleicht auch eingestehen, dass er sich selbst ein bisschen auch so sieht. Solange das im richtigen Verhältnis steht zu seinem Engagement und dem, was er eigentlich will.
Man spricht ja immer so drüber, wir sprechen drüber, aber man darf nie vergessen, es ist ein junger Mann, 20, 21 Jahre. Jetzt hast du diese ganzen Vereine, Real, City, sonst was, das ist auf der einen Seite super, auf der anderen Seite stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, sich davon in irgendeiner Form frei zu machen. Du hast regelmäßig Kontakt mit dem Berater, der dir vielleicht dann mal sagt, okay, da ist das möglich, da ist das, da müssen wir noch darauf warten, was die mit dem Stürmer machen, was weiß ich, Lukaku bei Chelsea, die Bayern mit Lewandowski und sonst was, das ist ja alles so ein Riesen, oder Benzema bei Real Madrid. Wie schätzen Sie ihn ein? Ist er jemand, der sich da komplett einfach löst, Tunnelblick, oder ist es jemand, der sich schon damit auch beschäftigt?
Du bekommst es ja mit. Und dann ist es auch so, dass du dir vielleicht deine eigenen Gedanken dahingehend machst, was würde ich eigentlich wollen? Also wenn das jetzt wirklich alles auf dem Tisch liegt und alles ist gleich, was würde ich wollen? Davon kann man sich ja nicht befreien. Das sind große Namen, die da immer kolportiert werden. Und natürlich haben die Klang, und das wird auch Klang für Erling Haaland haben. Ich glaube aber, er ist selbstbewusst erstmal zu wissen, dass das ja kommt und dass er da sich keine Gedanken machen muss. Und ob das jetzt im Sommer ist oder ob das dann in ein, zwei Jahren ist, wenn alles normal läuft, dann wird das eh kommen. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein erstmal hat er. Und darüber hinaus weiß er wahrscheinlich auch, wer sein Berater ist und was der möglich macht und wie der handelt. Und auch da hat er wahrscheinlich ein gewisses Vertrauen. Insofern wird ihm bestimmt nicht Angst und Bange und er sitzt jeden Abend zu Hause und denkt drüber nach, was passiert eigentlich, was hat der Lukaku, hat er was gesagt, ob der weg möchte oder hat der Benzema was gesagt oder wer auch immer. Ich glaube nicht, dass ihn das so sehr einnimmt. Ich glaube, dass das, was ihn am meisten beschäftigt, neben dem, dass es als Mannschaft eben nicht optimal läuft und dass es gestern auch so aussah, als wäre es wieder eine große Chance, ranzukommen und Ziele näher ranzuholen, dass das nicht klappt, ist es, dass es für ihn vielleicht persönlich gerade nicht so läuft. Also natürlich ärgert er sich, wenn der keine Tore schießt. Aber immer noch freut er sich mehr, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Und das ist, wie gesagt, das Wichtigste.
Ich glaube, der Unterschied bei dem Wechsel ist der, dass Raiola ja einen großen Einfluss darauf hatte in den letzten Jahren, wo er hinging. Ja, also den Schritt nach Salzburg, dann den Schritt nach Dortmund, der wäre ja, hat ja Watzke, glaube ich, auch mal betont, hat er gesagt, wäre ohne Raiola wahrscheinlich nicht passiert, weil ein anderer wäre vielleicht direkt nach England gegangen. Und wir wussten, das ist der beste Club für ihn. Die Dortmund haben gezeigt, dass sie junge Spieler ausbilden können, dass sich Spieler dort entwickeln. Und das ist der richtige Schritt für ihn. Das heißt, der Vater und der Berater waren sehr wichtige Faktoren in der Vereinssuche. Jetzt ist er ein Weltspieler, jetzt ist er ein Weltstar. Ja, im Moment gibt's wenig bessere, Lewandowski, und dann musst du schon schauen, wer ist besser als Haaland im Moment, ja, in den jungen Jahren. Das heißt, er ist jetzt ein Weltstar und jetzt muss er da hingehen, wo er es für richtig hält, hinzugehen. Das heißt, ich glaube.
Es heißt übrigens, Real Madrid sei sein Traumverein.
Ja, also ich glaube, die Entscheidungsfindung, wo er hingeht, da wird er, glaube ich, sehr viel mehr Einfluss nehmen, als es bei den vorherigen beiden Vereinen in Salzburg und in Dortmund der Fall war. Weil jetzt kann er, oder jetzt muss er entscheiden, jetzt braucht er nicht mehr hingehen, wo er die beste Entwicklung macht. Jetzt muss er hingehen, wo er hin will und wo er glaubt, dass er da einen Heldenstatus sicher arbeiten kann. Und wenn er nach Real Madrid will, ich weiß nicht, wo er hin will, aber wenn er nach Madrid will, dann könnte ich mir vorstellen, dann werden sie Favorit sein, dass sie ihn auch bekommen.
Aber vielleicht möchte er auch bleiben. Und vielleicht möchte er noch ein Jahr eine Entwicklung nehmen und noch ein Jahr auch diese Rolle spielen, diese Möglichkeiten haben, die seinem Spieler auch erlauben, 2, 3, vielleicht sogar 4 Spiele nicht das Optimum rauszuholen und trotzdem noch der gesetzte Spieler zu sein. Weil das ändert sich natürlich, sobald du in einen anderen Verein wechselst, der eben so heißt wie die Vereine, die da hinten auf der Tafel sind. Dann hast du einen anderen Leistungsdruck und da sind schon andere Spieler, ob jung oder auch schon in gesetzterem Alter, eben nicht so glücklich geworden, zumindest nicht auf Anhieb. Insofern, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht und auch das kann ja ein cleverer Berater und ein cleverer Vater seinem Sohn und Spieler mitgeben. Nicht so schlecht, nochmal einen Schritt Entwicklung draufzusetzen, um alles wirklich zu festigen.
Und dann wirklich bereit zu sein.
Also was ich nicht glaube, ist, dass er in die Premier League geht. Also in der Premier League hast du Manchester City. Der Pep hat die letzten 10 Jahre alle Stürmer weggeschickt, die er hatte. Liverpool, da passt er nicht hin. Die brauchen einen spielenden Mittelstürmer, wenn sie Firmino mal ersetzen sollten. Sie haben Schotter dort. So wie Liverpool spielt, passt er da eigentlich nicht hin. Und das sind die zwei Mannschaften, die im Moment
United würde sich aktuell sportlich nicht wirklich verbessern.
Die zwei sind meilenweit von allen anderen weg. In Chelsea ist Lukaku, gut, da muss man mal aufpassen. Wobei ich glaube, dass die Mannschaft wirklich mit den anderen beiden nicht mithalten kann über eine Premier League-Saison. Dann hast du noch Manchester United, die im Moment 3, 4, 5 Jahre davon entfernt sind, mal die Liga zu gewinnen, was er mit Sicherheit will. Deswegen glaube ich nicht, dass er in die Premier League gehen wird. Barcelona hat die finanziellen Probleme, dann bleibt noch...
Paris Saint-Germain wurde noch gehandelt.
Ja, ob die Liga da so attraktiv ist, also dann bleibt Real Madrid, möglicherweise die Bayern.
Ja, und das würde ich jetzt gerne einmal nochmal von Ihnen hören, Didi. Also jetzt ist dieses Gedankenspiel völlig abwegig oder nicht? Lewandowski würde die Bayern verlassen, sie würden versuchen, Haaland zu bekommen. Wäre natürlich wahnsinnig riskant, weil am Ende droht die Gefahr, Lewandowski zu vergrauen, Haaland nicht zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, der Lewandowski hat sich ja in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal selbst vergrault. Also er hat ja immer wieder diese Wechselgedanken gehabt. Das wurde dann
aber als er geblieben ist, hat er Leistung gebracht und zwar
absolut
überragend.
Nein, absolut. Da kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Und man hat ja gestern am Freitag wieder gesehen, wie er das Tor macht. Das ist absolute Weltklasse. Also dass es im Moment keinen besseren gibt, das steht außer Frage. Nur wenn du so einen Spieler hast, der Heldenstatus hat und der dann ins fortgeschrittene Alter kommt und da ist er schon drüber, das vergisst man bei ihm immer, weil er so fit ist, ja. Er hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag, dann ist er beim Ablauf des Vertrages ist er 5 oder 36. So, jetzt will er noch mal ein Jahr oder möglicherweise ist er sogar 2 Jahre. Dann kommst du natürlich als Verein irgendwann in eine Situation, wo du sagst, können wir das finanziell machen oder dürfen wir das machen? Weil der Verein, der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, die haben natürlich eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Und die müssen das im besten Wissen und Gewissen entscheiden, was sportlich gut ist. Aber es muss natürlich finanziell tragbar und stemmbar sein. Und dann kommst du, glaube ich, irgendwann mal an deine Grenzen, dass du sagst, können wir einem Spieler, der mit dem Vertrag ausgestattet ist, weil der verlängert ja nicht seinen Vertrag und sagt, ich spiele jetzt für das Geld und dann verlängert den Vertrag 2 Jahre, spiele ich für die Hälfte, der will ja dasselbe Geld verdienen. Und wenn dich dann dieser Vertrag bis 37 oder 38 bringt, das werden die Bayern nicht machen. Da bin ich fest davon überzeugt, dass die Bayern mit Sicherheit jetzt keine 2 Jahre mit ihm verlängern werden. Möglicherweise ein Jahr nur. Die andere Sache ist natürlich, wenn du jetzt ein Jahr mit ihm verlängerst, er wird weiter seine Tore schießen, dann hast du nächsten Winter hast du dieselbe Situation, dass er sagt, so, ich will jetzt wieder ein Jahr. Und dann hast du diesen Rattenschwanz und das ist ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und natürlich, es gibt da kein richtig oder falsch. Nur irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und wenn ein Spieler auf dem Markt ist, der das doppelte Wert ist, wie das, was er kostet, dass du dich da dann damit befassen kannst, befassen musst, ist ganz klar.
Gut, also das ist komplex. Es ist spannend. Abschließend, Martin, Sie haben, wenn wir nachher noch darüber sprechen, du hast ja auch mal darüber gesprochen, wie Sie den Druck empfunden haben. Sind Sie ganz froh, dass Sie nicht in der Situation sind wie Haaland? Oder wäre das eine Form von Druck gewesen, die Sie ganz gut und leistungsfördernd empfunden hätten?
Ja, der ist ja grundauf positiv, der Druck. Also das ist ja natürlich, hat auch er diesen eigenen Anspruch. Und das ist eigentlich so der größte Faktor, den eigenen Druck, den man sich selber macht. Aber natürlich auch der von außen kommt. Aber den Druck, den ich eigentlich gehasst habe, war der, wo es um Abstieg ging, wo es um Arbeitsplätze im Verein ging, wo es um darum ging, darf man sich jetzt auf einen Kaffee in der Stadt sehen lassen oder sollte man lieber fernbleiben, weil man dann nur einen Spruch bekommt oder so. Also das war eigentlich so der Druck, den ich nicht unbedingt geliebt habe. Aber dieser positive Druck, wo ich jetzt mal sagen kann, das Größte war Pokalfinale gegen die Bayern, das war ein Spiel, den Druck habe ich geliebt. Also das macht dann auch den Fußball wieder aus. Das ist positiv. Aber der negative Druck, den habe ich gehasst.
Ja, der positive Druck, wenn man etwas gewinnen kann, das ist die Situation, die Erling Haaland hat. Und gleich wollen wir das Ganze wieder dann zusammenführen zum Thema Titelkampf. Wollen uns unterhalten über die Bayern, die Corona-geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach verloren haben. Möglicherweise nicht nur deshalb. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und werden jetzt sprechen über die Bayern, die gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Borussia Mönchengladbach mittlerweile so eine Art Angstgegner des FC Bayern. Und man kann schon sagen, Jürgen Müller, dass die Bayern auf eine turbulente Woche zurückblicken.
Auch in München wünscht man sich in diesen Tagen ein frohes, gutes neues Jahr. Hat ihnen bisher nichts gebracht. Nur noch 6 Zähler Vorsprung. Dieses 2022 war bisher weder gut noch besonders froh.
Zalesandra ist das, was wir wollten. Wir wollten gleich gut losstarten. Wir haben es ordentlich gemacht, aber leider nicht mehr.
Es war schon eine ziemlich schräge Woche in München. Julian Nagelsmann war bemüht, den Überblick zu behalten, wie viele Spieler nun tatsächlich ausfallen wegen Corona. 9 positiv Getestete waren es am Ende.
Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja, vielleicht ist das ein Punkt.
4 weitere Ausfälle kamen dazu. Und so gab es wegen einer Spielverlegung telefonischen Kontakt mit Gladbach. Doch die Regularien der DFL sind ziemlich klar. Mehr als 15 Spielberechtigte und eine Partie hat stattzufinden. Angeschlagene wie Goretzka zählen als spielberechtigt. Ob es jetzt fair ist, dass eindeutig verletzte Spieler zu einer Liste dazugehören, würde ich jetzt eher bezweifeln, meinte Thomas Müller. Nagelsmanns Besetzung für die Reservebank, eine illustre Ansammlung von Teenagern und Routiniers der zweiten Mannschaft.
Die ganzen Umstände in den letzten Tagen waren natürlich sehr schwer für die Truppe, auch dadurch, dass man auch nie wusste, ob man spielt. Und weiß ich nicht, ob man hätte das Spiel unbedingt austragen müssen.
Doch sie spielten und sie spielten gut. Die Führung durch Lewandowski hochverdient. Denn ja, es waren noch ein paar bekannte Namen übrig für die Startelf.
wenn man so gesehen hat, wer da sonst noch so rumrennt bei den Bayern, ist es ja keine schlechte Mannschaft, das ist ja eine überragende Mannschaft.
Wir müssen nicht drüber reden, die Mannschaft, die heute gespielt hat, also die hatten da vorne Müller, einen Weltfußballer, Gnabry, Kimmich auf dem Platz, also das war jetzt nicht so schlecht.
Doch es war eben nicht nur eine schräge Woche, sondern auch ein etwas schräges Spiel. Zwei Aluminiumtreffer von Lewandowski. Musiala im falsch beflockten Trikot mit Tolisso-Schriftzug. Und zwei letztlich entscheidende Treffer von Gladbach. Schon der erste war vermeidbar.
Die Flanke ist nicht sonderlich gefährlich, geht genau auf unseren Spieler und wir wollen ihn mit der Hacke klären. Ich weiß nicht genau warum. Kannst du simpel wegspielen den Ball, dann passiert da nichts.
Beim zweiten setzt sich der 1,75 Meter Mann Leiner per Kopf durch. Was bleibt, ist eine ziemlich ärgerliche Heimniederlage zum Jahresstart.
Im Fußball werden die Ergebnisse nach Anzahl der Toren gemessen und dementsprechend stehen wir hier mit 0 Punkten.
Und der Trost. Dieses Jahr 2022 hat noch 357 weitere Tage.
Also erfahrungsgemäß wird das die Bayern nicht wirklich umwerfen, aber sie haben sich das anders vorgestellt. Wir haben eben lange über Haaland gesprochen. Welchen Eindruck hatten Sie von Lewandowski oder haben ihn generell so in den vergangenen Wochen und Monaten?
Ja, also das Tor hat er natürlich wieder überragend gemacht, hatte ich auch schon am Anfang gesagt, absolute Weltklasse in dieser Bewegung, das Tempo beizubehalten und dann so einen Abschluss rauszuhauen, das war richtig stark. Und wir haben es gerade zwischendurch mal gehabt, bei Lewandowski habe ich halt immer das Gefühl, der ist nicht so richtig im Mannschaftserfolg drin oder freut sich nicht immer so ausgiebig mit dem Erfolg, sondern ist eigentlich erst dann so richtig da, wenn er selber auch erfolgreich war.
Mhm. Teilen Sie das?
Ja, hatte eine Phase gehabt, also das hat es ja mit dem Champions League-Sieg und so, ich hatte schon das Gefühl, dass er sich da ein Stück weit geändert hat und dass er sich in die Mannschaft mehr eingebracht hat. Ich glaub,
mehr Teamplayer, mehr Teamplayer.
Mehr Teamplayer,
ja.
Nicht noch mehr Teamplayer.
Ja, er ist ja schon dadurch Teamplayer, dass er Tore schießt.
Ja, dafür wird er bezahlt. Ja. Und er hat sich in die Mannschaft eingebracht und ich glaube, das war ein Grund, warum sie dann auch die Champions League gewonnen haben. Und es gab vor Jahren, gab es mal ein letztes Spiel, wo er sich beschwert hat nach dem Spiel, dass Aubameyang die Kanone gewinnt und er nicht die Unterstützung bekommen hat. Und wir erinnern uns alle, als die ganze Mannschaft wirklich ihm zugearbeitet hat, gegen Augsburg war es, glaube ich, vorletztes Jahr, dass er das 41. Tor schießt, ja, wo er dann in der letzten Minute das Tor gemacht hat. Also das hat sich geändert. Jetzt in den letzten Wochen habe ich auch wieder das Gefühl, dass er etwas in sein Häuschen zurückgeht und sich dann ein Stück weit zurückzieht. Und nochmal, er hat ja den Ballon d'Or nicht gewonnen. Ich glaube, sein großer Traum ist, den Ballon d'Or zu gewinnen, den hätte er gewinnen müssen in dem Jahr, wo er nicht vergeben wurde. Es hätte auch gute Gründe gegeben, letztes Jahr ihm den Ballon d'Or zu geben, das hat er nicht gemacht. Und die Frage wird natürlich sein, alles, was er in München geleistet hat in den letzten Jahren, wenn er dann nicht gewinnt, was muss er noch machen? Also ich bezweifle, dass er München den Ballon d'Or gewinnen wird. Und wenn er den gewinnen will, das wäre auch noch mal ein Grund für ihn zu schauen, dass er vielleicht was anderes macht. Ich glaube, wenn er den Ballon d'Or gewinnen will, dann wird er das überall machen, aber nicht in München.
Starke Aussage. Ja, aber natürlich, also klar, wenn man mal guckt, wer den wählt, wo die hingucken am meisten, ne, die gucken natürlich auch in Ligen, wo die anderen großen Stürmer spielen und sei es nun Paris oder vielleicht noch Spanien und in Deutschland, das wird dann von diesen Leuten zumindest immer noch so ein bisschen stiefväterlich behandelt. Aber Teamplayer hin oder her, er bringt ja seine Leistung und das Jahr für Jahr wieder. Und es wird wahnsinnig interessant sein, was die Bayern mit ihm machen, wie sie es machen, ob sie vielleicht sogar Hardline spielen und sagen, du hast hier noch lange Vertrag, warum sollen wir jetzt verlängern? Ich glaube, Robert kann sich auch nicht erlauben, jetzt dann 2 Jahre zu schmollen und keine Tore mehr zu schießen. Aber es ist keine optimale Situation. Es gibt ja auch immer wieder Vereine, die ihre Spieler anders beschwichtigt kriegen und sagen, ja, ein bisschen mehr kann sein, aber nicht länger.
Man muss schon sagen, also egal wie, hat er wirklich immer top abgeliefert. Mhm. Und auch wenn das dann manchmal so ein bisschen so wirkt, wie ihr das beschrieben habt, am Ende macht er die Tore und das ist das, wofür die Bayern ihn bezahlen. Haben die Bayern verloren wegen der Schwächung, vor allem durch Corona, oder ist das zu einfach?
spielt alles mit rein. Natürlich waren sie geschwächt, haben nicht die optimale Elf auf dem Platz. Wenn man aber guckt, wer gespielt hat, war das durchaus eine Elf, die die absolut Bundesliga-spitzentauglich ist und natürlich so ein Spiel, und das hat auch das Spiel gezeigt, gewinnen kann, vielleicht sogar muss. Sie hatten sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben die Pfostentreffer gesehen. Sie hatten andere Chancen, wo Jan Sommer nachher gut gehalten hat. Also letzten Endes haben sie es nicht geschafft, aus ihren Möglichkeiten mehr zu machen und deshalb das Spiel verloren. Und vielleicht Tore bekommen, wo es zu einfach war, die sie in der vollen Besetzung mit einem anderen Torwart, vielleicht auch ohne jetzt da ein großes Fass aufmachen zu wollen, aber der eben mal was extra hält, vielleicht auch nicht bekommen hätten. Insofern, Corona hat da auf jeden Fall mit reingewirkt.
War von der Bank halt dann auch.
Es kommt halt nur junge Spieler. Bei Bayern München oft nicht die Bank ist, die die Spiele entscheidet. Also es schaffen schon die Elf, die eigentlich anfangen. Die haben meistens schon alles erledigt, dann kommen die Spieler von der Bank. Dieses Mal hätte man wahrscheinlich gern gehabt, einen nachschmeißen zu können, der nochmal einen anderen Impuls gibt. Und das war sicherlich schwierig. Das ist der Faktor Corona. Ansonsten hatten sie genug Möglichkeiten, dieses Spiel auch zu gewinnen.
Welches Bild haben die Bayern abgegeben jetzt in dieser Corona-Thematik? Also es gibt zum Beispiel die Thematik der Fernreisen. Jetzt wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist erlaubt. Man kann aber natürlich auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt nicht zwingend eine kluge Idee, wenn man Risiken minimieren will. Klar ist aber auch, man kann sich im Moment überall anstecken. Also wenn man Kinder hat, die kommen aus der Schule, kann das auch passieren. Welchen Eindruck haben Sie?
Ja, ich glaube, das große Thema ist einfach Eigenverantwortung und da muss jeder für sich selbst entscheiden und viele Spieler haben halt entschieden, sie wollen nach Dubai, sie wollen auf die Malediven, wohin auch immer und haben sich dann sicherlich einem höheren Risiko ausgesetzt. Aber ich glaube auch, also grundsätzlich, es ist eine Ausrede, es ist irgendwo ein Alibi, die vielen Corona-Infizierten, aber es ist halt auch Realität. Es ist einfach, es gehört jetzt mittlerweile dazu, nicht nur zum Fußball, auch zur Gesellschaft, zum Leben alltäglich. Und dann darf das einfach eigentlich nicht mehr so oder sollte es eigentlich nicht mehr so umhauen, sondern man muss es akzeptieren, weil wir müssen es alle akzeptieren.
Die Frage war ja, inwiefern kann der Verein, sollte vielleicht sogar seinen Spielern vorschreiben, wo Urlaub zu machen ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Also
rein gesellschaftlich
sowieso, aber auch gesellschaftlich. Und jetzt haben wir eine relativ kurze Pause gehabt. Und dann noch zu sagen, aber ihr müsst zu Hause auf der Couch sitzen, also quasi in Quarantäne gehen, obwohl man die dann nicht braucht.
Ach, Deutschland hat auch schöne Urlaubsziele.
Nein, absolut, aber auch in Deutschland. Und das hast du gesagt, kann man sich
klar
anstecken.
Das ist ja auch so.
Und also ist es schwierig zu sagen, wo wärst du jetzt sicher gewesen? In den eigenen vier Wänden, ohne rausgehen, vielleicht höchstens mit dem Hund oder zum Einkaufen. Aber das ist kein Urlaub und den braucht man auch. Ist es schwierig? Die Frage ist, klar, Eigenverantwortung. Wo fährt man hin? Wie verhält man sich vor Ort? Es gab genug Bilder in den sozialen Medien, wo Feiern waren, wo das Wetter warm war und da hat die Maske anscheinend dann auch ein bisschen gestört. Und das musst du natürlich dann für dich selber vermeiden und dich von sowas fernhalten und da für dich dafür sorgen, dass du gesund und heile wiederkommst.
Ja, man muss da natürlich in der ganzen Diskussion vorsichtig sein. Es haben viele Leute in den letzten 18 Monaten ihre ganzen Existenzen verloren. Wenn man Hotellerie anschaut, wenn man Gaststätten anschaut, Eventsbranche, deswegen muss man da immer...
Kultur.
Ja, genau, muss man immer relativieren. Auf der anderen Seite haben die Fußballer natürlich auch auf viele Sachen verzichten müssen, auch wenn sie ihren Beruf ausüben mussten. Und sie müssen funktionieren und da musst du auch mal den Kopf abschalten. Ja, und das kannst du natürlich besser, wenn du irgendwo die Füße ins Sand steckst oder beim Skifahren bist, als wenn du zu Hause bist. Ja, und deswegen würde ich da keinen Vorwurf machen, wenn er wegfliegt, ob jetzt zwingend in Ischgl beim Skifahren die Chance geringer gewesen wäre, sich anzustecken als auf den Malediven, ist müßig, darüber zu spekulieren. Und es ist so, wie es ist. Ich finde, die Bayern haben sich als Verein ehrenhaft verhalten in den letzten 10 Tagen.
Inwiefern?
Ja, weil sie gesagt haben, wenn wir genügend Spieler haben, dann werden wir diese Partie werden wir sie spielen.
Aber das sind die Statuten, das ist jetzt nicht in dem Sinne besonders ehrenhaft.
Es gibt mit Sicherheit, da muss halt noch einer in Quarantäne, wir haben das in anderen Ligen gesehen. In England sagen sie, seit 3 Wochen werden da tagtäglich Spiele abgesagt. Ja? Und die haben einen Kader von 60 Spielern und nicht wie die Bayern von 25 oder 28. Also ich weiß nicht, ob es viele andere Vereine gegeben hätte in der Situation, in der die Bayern waren, die dieses Spiel gespielt hätten oder alles probiert hätten. Und das haben die Bayern nicht. Sie haben, glaube ich, nicht alles probiert, das Spiel nicht zu spielen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass das Eröffnungsspiel war, das in 120 Ländern übertragen wird. Wenn das Spiel am Samstag gewesen wäre, wenn das Spiel gestern gewesen wäre, bin ich mir fast sicher, dass sie das Spiel nicht gespielt hätten. Ja, und nochmal. dann schickst du halt nochmal in Quarantäne. Ich will jetzt den Bayern da nicht in die Schuhe schieben oder nahelegen, dass sie sich um die Regularien binden sollen. Nur war das in den anderen Ligen gesehen, wo viele es geschafft haben, mit sehr viel größeren Kadern Spiele nicht zu spielen. Und da haben sie sich, glaube ich, sehr gut verhalten. Ist es Zufall, dass sie so viele Fälle haben? Ich würde mal sagen, ja. Der Trainer hat sich vor einigen Wochen angesteckt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Trainer keiner ist, der sich irgendwo in der Innenstadt angesteckt hat. Und das kann halt jedem passieren. Und sie müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Aber es ist natürlich eine ungute Situation, weil ihnen viele Spieler fehlen. Die werden jetzt nach und nach wiederkommen. Und ja, hat es mit reingespielt, dass sie die Partie verloren haben am Freitag? Ja. Aber auf der anderen Seite, so wie sie verloren haben, das hatte mit Corona nichts zu tun.
Also Sinn dieser Regeln ist, den Spielbetrieb eben sozusagen aufrecht zu erhalten, also und dann auch mal in Kauf zu nehmen zur Not, dass man eben mit einer vermeintlichen Notelf spielen muss. Darüber streiten kann man jetzt, warum beispielsweise Verletzte, die haben eine sportliche Verletzung sozusagen, so wird das formuliert, damit dazuzählen. Das hat Thomas Müller ja auch im Interview angesprochen. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich bin halt, wie gesagt, der Meinung. Ich bin halt der Meinung, das gehört mittlerweile zu unserem Leben dazu. Und deswegen ist es eigentlich als Corona oder ob es jetzt eine Grippe wäre, die dann in der Mannschaft mal kurz umgeschlagen hätte, also die halt jetzt nicht Corona heißt, sondern vor ein paar Jahren halt anders, dann wäre es auch einfach so gewesen, das ist Pech. Und ich bin auch bei Didi. Ich glaube auch, dass es Zufall ist, dass die Bayern halt jetzt so hart erwischt hat. Und vielleicht erwischt es die dann jetzt im Laufe der nächsten Monate weniger und vielleicht andere Mannschaften wieder mehr, keine Ahnung. Aber ich denke halt, man muss damit leben und ich bin halt auch dabei, dass ich sage, auf der anderen Seite hat der Profifußball halt auch so viel Privilegien jetzt die letzten Monate gehabt, weitermachen zu können, auch wenn die Zuschauer meistens fernbleiben mussten, aber es durfte weitergemacht werden. Die konnten ihren Job eigentlich weiter ausführen, die Maschinerie ist weitergelaufen. Das war ja auch dann wieder ein Bonus für die Fußballer, obwohl sie auch gleichzeitig viel verzichten mussten und jetzt vielleicht gerne in Urlaub gefahren sind. Aber ich finde, das hält sich auch alles immer ganz gut in der Waage und wie gesagt, also ich bin der Meinung, Corona ist allgegenwärtig, egal ob auf den Malediven oder in Ischgl, man kann sich's überall holen.
Patrick, ich glaube, die Abgrenzung mit den Verletzten musst du machen, weil es wäre dann ein einfaches gewesen für die Bayern am Donnerstag zu sagen, zwei Spieler haben Zerrung, wir können die Partie nicht spielen.
Dann wären wir bei dem Punkt, den Sie
angesprochen haben. Das ist genau der Grund, warum man das macht und deswegen ist es für mich absolut zwingend. Oliver Kahn hat gesagt, man muss das nochmal überdenken, wenn jetzt etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Aber ich glaube, das musst du machen. Du musst das grenzen, dass die verletzten Spieler da nicht mit dazugehören. Mhm. Die werden so oder so verletzt und deswegen hat das, glaube ich, schon seine Richtigkeit.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt Omikron mit noch größerer Wucht zuschlagen sollte. Laufen wir da möglicherweise auf Spielabsagen zu? Oder anders formuliert, sollte man versuchen, also unter allen Umständen, wenn die Regularien gerade eben eingehalten werden, durchzuziehen? Oder gefährdet das irgendwann die sogenannte Integrität des Wettbewerbs?
Ja, das ist die Liga in allen Tabellenregionen, dass es Einfluss haben wird. Das ist ganz klar. Wir haben es jetzt schon gesehen. Also du hast jetzt einmal
auch letztes Jahr beispielsweise Holstein Kiel betroffen im Aufstiegsrennen.
Ja, du hattest die Hertha, die in Quarantäne war, die letzten fünf oder sechs Spiele dann in 20 Tagen machen, was dann gut für die Hertha ausging. Und du hast das jetzt schon. Du hast die Gladbacher, die einen unheimlich wichtigen Dreier eingefahren haben, den sie so vielleicht nicht eingefahren haben. Das wissen wir nicht. Und oben hast du die Dortmunder, die näher rangekommen sind. Und natürlich, wenn du diese Anzahl von Fällen hast, dass das Einfluss hat auf die Leistungsstärke einer Mannschaft, das ist ganz normal. Auf der anderen Seite bin ich optimistisch und guter Dinge aufgrund der Restriktionen, die wir ja schon seit einigen Wochen haben, die man in England zum Beispiel nicht hat, dass wir glimpflicher durch die Sache kommen als andere Länder. Aber wie es Martin gesagt hat, Rudi Völler hat es auch gestern nochmal gesagt, es geht um die Eigenverantwortung. Ja, du kannst Maßnahmen haben, wie du willst. Es ist jeder selbst dafür verantwortlich, die auch umzusetzen. Und da musst du an die Vernunft der Spieler, an die Vernunft der Leute appellieren. Und dann, wie gesagt, ich bin ein positiver Mensch, hoffe ich, dass wir besser durch diese Situation durchkommen, als es in England der Fall ist, zum Beispiel, wo ja bis vor einer Woche die Stadien noch voll waren.
Ich glaube allerdings, dass die erste Corona-Welle und wie die Liga damit umgegangen ist, also klar, die Liga mit ihrem Management, aber auch die Vereine und was man daraus gelernt hat. Natürlich ist Omikron jetzt nochmal eine etwas, ich sag jetzt mal, größere Gefahr im Sinne von schneller ansteckend, schneller ausbreitend. Aber im Großen und Ganzen ist man ja auch einen Schritt weiter, was den Umgang mit solchen Risiken betrifft. Und ich glaube, da die Ausgangslage auch für alle gleich ist, für alle Mannschaften, alle Vereine gleich ist, man sollte jetzt nicht sagen oder das vergleichen mit Spielglück oder Fehlentscheidungen oder sowas, aber es wird schon auch irgendwie alle betreffen und am Ende dann vielleicht dafür sorgen, dass es wieder ausgeglichen
sich irgendwo ausgleicht.
So böse das klingen mag oder so doof das ist, aber es ist nun mal unsere Situation momentan. Es betrifft alle, nicht nur den Fußball, es betrifft alle, aber es betrifft auch alle Mannschaften gleich. Und jetzt muss man zeigen, dass man in dieser Zeit der ersten Berührung mit Corona gelernt hat, wie man mit solchen Sachen umgeht und dass man da eigenverantwortlich das meiste tut, um eben zu verhindern, dass es zu großen Verschiebungen kommt. Insbesondere natürlich mit dem Spielplan, den wir haben und wann die nächste Saison wieder losgeht und so weiter und so fort.
Gibt mit ja auch der gar nicht WM, so viel, die das Ganze dann also auch nochmal komprimiert. So, viel Platz, ne? Ja. So ist es. Losgelöst von Corona, zwei Personalien. Die eine, Goretzka, sprechen wir gleich drüber, aber Thomas Müller, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, alleiniger Rekordfeldspieler, was Pflichtspiele anbelangt beim FC Bayern München. Wenn wir darüber reden, dass Haaland eine Form von Urgewalt ist, was ist dann Thomas Müller auf Bayerisch?
Urgestein.
Ja. Ja. Ja, Phänomen
also, vor allem. Ja. Ist dann auch einfach eine geile Karriere. Also, und die ist ja auch noch nicht zu Ende. Also, es ist, ich kann mich noch daran erinnern, als er damals als junger Spieler beim Champions League-Spiel eingewechselt wurde und ihn auch gleich getroffen hat. Da habe ich schon gedacht, ey, was ist das für ein Vogel? und wie soll der sich da halten? Und wie der sich ja großteils nicht verändert. Aber der so erfolgreich und so ein interessanter und cooler Spieler, auch so intelligent. Und da sieht man halt auch, dass auch da Masse und Physis nicht immer entscheidend ist, sondern halt auch vor allem hier was du zwischen den Ohren hast. Und da ist er halt unglaublich oder fast auch schon einzigartig, wie intelligent der sich bewegt und spielt.
Was haben Sie auf dem Platz mit ihm erlebt? Sie haben ja weniger Berührungspunkte gehabt, vermutlich weil beide offensiv gespielt.
Ja, also immer ziemlich locker drauf gewesen, also im Spiel auch, immer ein Spruch und natürlich auch ehrgeizig, also ne, immer mit einer gewissen Verbissenheit verbunden, aber auch trotzdem eigentlich immer einen lockeren Spruch auf der Zunge gehabt und auch so drüber hinaus, wenn man mal so sich über den Weg gelaufen ist oder in der Mixzone oder sowas, also immer bodenständig, immer nett und auch wenn man jetzt mal so ein bisschen sein privates Leben drumherum verfolgt, ist es ja auch einfach, das ist ein bayerischer Junge und das lebt er auch.
Kann man nur sagen. Also für mich auch ein absolutes positives Beispiel, dass er muss eigentlich der intelligenteste Fußballer sein, den es auf der Welt gibt. Und das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, weil mit so einem Körper hätte ich nicht erwartet, dass er eben diese Karriere macht. Nein, Scherz beiseite, es ist Wahnsinn, wie er seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren wirklich auf dem allerhöchsten Niveau spielt.
12, 13 Jahre.
Ja, genau, da hat er so einen Dämpfer mal gehabt, aber selbst dieser Dämpfer war auf ganz hohem Niveau. Und es ist eine Wahnsinnskarriere, die hoffentlich noch ein bisschen weitergeht. Und auf dem Platz, er ist halt immer ein Typ. Er ist bodenständig, wie Harnik sagt, aber wenn man ihn so mitkriegt, er ist immer präsent. Und das ist oft sehr lustig gewesen, als Gegenspieler auch mal ein bisschen anstrengend oder sowas, aber immer im Nachhinein.
Hat er dich zugetextet?
Na, er hat halt auch eine Meinung zu allem, was auf dem Platz passiert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe lieber solche Spieler, die was sagen, als die gar nichts sagen. Aber nein, nochmal, was er leistet und geleistet hat, das ist... Ja, nahezu einmalig, nicht nur für die Bayern, sondern für den deutschen Fußball auch. Und da ist er zu Recht ganz weit oben.
Ja, also faszinierende Karriere bis hierher, soll noch weitergehen. Vor allem faszinierend, den Erfolgshunger nie zu verlieren und gleichzeitig auch noch diese Lockerheit auszustrahlen, diese Mischung zu haben. Das ist schon enorm und das alles bei einem Verein. Ne? Also das ist eine Karriere, wie sie in England. Oh, wer war bei einem Club durchgehend?
Steven Gerrard.
Gerrard, ne, ist mir jetzt auch
eingefallen. Herriger, ja. Also es gab schon einige. John Terry, ja. Gab schon einige, aber es ist schon, also noch dazu als Offensivspieler, also als Harry Defensivspieler.
Kane könnte so einer werden,
wenn ja, als Defensivspieler ist es immer, ja. Da hast du natürlich auch nicht den Markt, aber als Offensivspieler, die Karriere zu machen, ich glaube, Van Gaal war es, der ihn damals reingeschmissen hat.
Der wollte ihn, glaube ich, auch haben, als er Trainer von Manchester United war, für irgendwelche Fantasiesummen auch.
Und er ist ja bestenfalls unorthodox, also er hat sich in den letzten Jahren, muss man dazu sagen, hat er sich wirklich spielerisch, und da macht er Sachen, die hätte er, glaube ich, nicht machen können am Anfang seiner Karriere, wo er wirklich filigrane Sachen macht, da hat er sich spielerisch auch weiterentwickelt. Aber hat natürlich, wir sprechen von der Urgewalt Haalands, der hat wahrscheinlich im Oberarm mehr Muskeln wie der Müller im Oberschenkel. Aber trotzdem schafft er es, über Jahre hinweg da sich zu behaupten. Und wenn man sich da zum Teil die Kanten anschaut, die da in Innenverteidigung spielen, die schauen ja zum Teil aus wie Schwergewichtsboxer. Und da musst du natürlich Wege finden, dich zu behaupten und dich durchzusetzen. Und dann auch immer, wenn er kurz nach Spielende diese Interviews gibt, was er da in 5, 10 Minuten nach Spielende schon für ein Überblick hat über das, was passiert ist. Also es ist wirklich beeindruckend und ein absoluter Sympathieträger. Und ich habe es letzte Mal schon gesagt, er war ja kurz davor unter Kovac, dass er den Verein verlässt. Oder Klinsmann, da gab es, glaube ich, auch schon mal eine Phase. Also nicht auszudenken, was die Bayern verloren hätten, hätte er mal den Verein verlassen.
So ist es, aber er ist ja noch da. Machen Sie sich Sorgen über Leon Goretzka? Der Trainer hat unter der Woche gesagt, sinngemäß, das sei ein, ich glaube, nicht mehr lange tragbarer Zustand. Nicht genau zu wissen, was mit seinem Knie los ist und wann er wieder komplett und konstant belastbar ist.
Ja, absolut. Es sind, glaube ich, 8 Wochen, die er jetzt raus ist. Und der Trainer sagt, es ist eine Situation, die sehr unbefriedigend ist und es muss jetzt was passieren. Das heißt, es wurde jetzt konservativ behandelt, 8 Wochen. Es ist anscheinend keine Besserung da. Er war jetzt in Innsbruck beim Spezialisten. Und ja, es ist natürlich naheliegend, wenn es konservativ nicht besser wird, dass du eingreifen musst. Und das würde natürlich heißen, dass er mehrere Wochen ausfallen wird. Ist wahrscheinlich nicht abzusehen, wann er wiederkommt, wie er wiederkommt. Und da kann man natürlich nur hoffen, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Das Turnier ist ja nur, die WM ist ja nur 10 oder 11 Monate entfernt, dass er wirklich schnellstmöglich wieder auf den Damm kommt, weil er, glaube ich, für die Nationalmannschaft genauso wichtiger Spieler ist wie für die Bayern. Und das trägt natürlich jetzt alles zu dieser ganzen Thematik dazu. Du hast das Spiel verloren, der Vorsprung ist gestrumpft, wird jetzt auf absehbare Zeit wird Goretzka ausfallen. Dann hast du 2, 3 Spieler, die jetzt durchspielen mussten.
Und Goretzka fehlt ja auch mit seiner Dynamik. Ne? Ja. Das ist ja schon so eine Fähigkeit.
Ja, er hat was sie im Kader so nicht haben. Und deswegen passt er da wirklich, neben Kimmich passt er da wie die Faust aufs Auge, auch in der Nationalmannschaft. Weil du natürlich, wenn du so einen dynamischen Spieler hast, der mal mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld treiben kann, kannst du eine neue Situation schaffen. Wenn du brauchst Tempo in der Mannschaft. Wir wissen im modernen Fußball, wie wichtig das Tempo ist. Und gerade in der Mitte, dass du mal jemanden hast, der mit 20 Meter Sprint ein neues Bild schafft, ja, und dann wieder Räume für andere schafft. Davon lebt Jan Müller, davon lebt Sané in Gnabry. Und deswegen ist er für sie so wichtig. Er wird auf absehbare Zeit ausfallen. Und dann hast du natürlich jetzt mit Sabitzer, Kimmich, hast du 2 Spieler gehabt, die durchspielen mussten. Da muss man mal schauen, wie die mit der Belastung jetzt zurechtkommen.
Schafft es Sabitzer, letztes Wort dazu, auf Bayern-Niveau zu kommen in dieser Saison?
Ja, schwer. Also er hat jetzt natürlich auf einer Situation gespielt, da muss man vorsichtig sein, auf der linken Außenverteidigerposition. Aber auch die hat er nicht gut interpretiert. War dann nach 50, 60 Minuten, war er platt, wie der Trainer gesagt hat. Die Zeit wird weniger. Also du musst natürlich schauen, wenn du zum neuen Verein kommst, dass du irgendwann mal Akzente setzt. Und das ist ihm bis jetzt nicht gelungen. Ich würde mal sagen, wenn jetzt alle fit wären, dann wäre er wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld nicht die 3, für die er geholt wurde, sondern die 5. Weil ein Tolisso vor ihm ist und wahrscheinlich auch ein Rocker in den letzten Wochen an ihm vorbeigezogen ist. Und Musiala hast du auch noch. Das heißt, also im zentralen Mittelfeld, wenn sie mehr oder weniger die volle Mannschaft zur Verfügung haben, sehe ich ihn nicht und ich wüsste nicht, wo er anders spielen soll. Also für ihn wird's eng.
Gut, aber im Moment ist die Personalsituation bei Bayern so, dass er seine Minuten bekommen wird. Dann kann er zeigen, dass er es drauf hat. Wir sprechen gleich über Martin Hanig, über das, was er in der Karriere erlebt hat. Und vielleicht schaffen wir es auch noch ein Wörtchen über Werder und den HSV zu verlieren. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte, wollen uns unterhalten über die Karriere von Martin Hanig und das, was er jetzt macht. 240 Bundesligaspiele, 68 Länderspiele für Österreich. Ihre Mama ist
Deutsche
und der Papa ist Österreicher, deswegen für Österreich, aber in Hamburg geboren. Wie ist das jetzt, wenn Sie in Dassendorf spielen, Oberligist in Hamburg? Auch schon leistungsorientierter Fußball, also das muss man ja natürlich auch dazu sagen. Aber wie war so die Umstellung, als Sie dorthin gekommen sind?
Also eigentlich gar nicht so groß, weil das Niveau wirklich gut ist. Also es ist ein bisschen das Auffangbecken der Jungs, die es den Sprung am Ende nicht geschafft haben. Ja, aber die alle irgendwie so ihre Erfahrung gemacht haben, entweder in Internaten oder sogar im unteren Profifußball. Und dementsprechend ist das fußballerische Niveau echt hoch und überraschend hoch. Also da war ich schon positiv überrascht.
Was ließen Sie es?
Ja, total. Also ich genieße es total und ich bin auch froh, dass das Niveau so hoch ist, weil ich hätte jetzt keine Lust gehabt, irgendwie, also wie zum Beispiel die Bender-Zwillinge da irgendwo in der Kreisklasse oder Kreisliga zu spielen, wo ich einfach sage, da weiß ich einfach auch gar nicht so richtig, weiß der Gegenspieler, was er jetzt vorhat. Und das weiß ich halt in der Oberliga, jetzt gar nicht böse gemeint. Das ist
schwerer zu verteidigen, aber auf hohem Niveau, weil die selbst nicht wissen, was sie machen.
Ja, also das ist dann halt schon, und da weiß ich halt, okay, das sind alles Jungs, die spielen jahrelang Fußball und sind jetzt nicht irgendwelche Quereinsteiger oder so, sondern da geht's halt auch um echt was, und deswegen macht's mir echt unheimlich viel Spaß.
Erinnert Sie das an Ihre Anfänge? Sie haben ja mit Max Kruse damals zusammen bei Vier und Marschlande gespielt, auf dem berühmten Platz am Zollen, Spieker mit 5 Ecken.
Ja.
Stimmt?
Ja, also 5 Ecken habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber es war schon ein kurioser Platz und mittlerweile ist er dann auch Kunstrasen. Früher war es noch dann ein richtiger Grandplatz. Also es war schon, glaube ich, die Gegner sind nicht gern zu uns gekommen.
Ja. Wie ist es für Sie gewesen, als Sie aufgehört haben? Hatten Sie noch Lust, weiter Fußball zu spielen?
Ja, letzten Endes war das ja der Grund, warum ich dann auch beim HSV nochmal 6 Monate in der zweiten Mannschaft gespielt habe, um einfach so dieses Alltägliche noch zu erleben, weil das ist, glaube ich, und das wird Martin besser wissen, ist das, was eigentlich das Schönste daran war. Täglich, dann vielleicht nicht mehr, aber in die Kabine zu kommen, die Gesichter zu sehen, Blödsinn zu machen.
Das sagen alle Profis.
Ein paar Dinge zu erzählen. Und das ist dann unabhängig davon, in welcher Liga du spielst. Natürlich soll es ein bisschen Spaß machen. Bei mir war es damals die Regionalliga eben noch für 6 Monate. Und das war auch anspruchsvoll noch dann mit den ganzen jungen Spielern, die da alle natürlich noch extra beweisen wollen gegen einen alten Ehemaligen sozusagen. Nee, aber es war einfach schön und es macht immer noch Spaß, dann, wie gesagt, das Ganze zu erleben. Da ist es dann nicht wichtig, ob es wie in Dortmund 80.000 sind oder dann an der Hagenbergstraße irgendwie 150 bis 800 oder so bei Topspielen.
Haben Sie die Liebe zum Fußball neu entdeckt, wiederentdeckt?
Nee, die war immer gleichbleibend. Also das ist von Kindheit bis heute ist die Liebe zum Fußball der größte Antrieb. Also das ist einfach so. Und es macht Spaß. Und natürlich, gerade in der Profikarriere, war es natürlich auch super interessant, sich dann auch weiterzuentwickeln, sich zu messen. Schaffe ich das nächste Level? Schaffe ich es nicht? Was mache ich dann? Also es war natürlich dann schon sehr facettenreich. So ist es natürlich im Amateurfußball nicht unbedingt. Aber jetzt wieder im Amateurfußball, solange mich die Knochen tragen und solange es mir Spaß bringt, werde ich damit nie aufhören. Also auch aber alte Herren, Senioren, alles geplant.
Es ist dann auch wieder mehr Spiel. Fußball im Profigeschäft ist halt auch viel Geschäft. Und diesen Druck, den du erzählst und was da alles mit dranhängt, jetzt will ich nicht sagen, die Amateurvereine spielen um gar nichts, da geht es auch schon ein bisschen was, aber es ist wieder mehr in Richtung, warum hast du eigentlich mit dem Fußball angefangen? Ja, weil ich mit 11 Leuten hinterm Ball herlaufen wollte und mehr Tore schießen als der Gegner. Und ich glaube, dass davon kriegt man wieder so ein bisschen zurück, wenn man am Ende nochmal deutliche Schritte nach unten macht und auf einem einfacheren Niveau spielt.
Wobei, wie gesagt, Dassendorf hat in Hamburg schon den Ruf, also top zu sein. Wollen nicht in die Regionalliga hoch, weil die Umstände, weil die Infrastruktur es nicht ermöglichen. Aber es ist natürlich schon absolut auch leistungsorientierter Fußball. Wenn man sie so erlebt, offen, aufgeräumt, sehr optimistisch wirkend, dann kann man sich gar nicht so vorstellen, dass sie zum Teil das Ganze, so wie sie es in Interviews schon ausgedrückt haben, als sehr großen Druck wahrgenommen haben. Wie war das? Und in welcher Zeit war das besonders intensiv?
Ja, also so die für mich schwierigste Zeit war das Abstiegsjahr mit dem VfB Stuttgart, weil ich einfach in erster Linie nicht so performt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war einfach nicht gut, habe meinen negativen Teil zu diesem Abstieg beigetragen. Dann einfach dieses Wissen, weil ich immer ein Spieler war, ich habe mich immer mit jeder Station identifiziert. Ich habe mich nicht nur in der Kabine mit den Leuten identifiziert, sondern auch mit denen auf der Geschäftsstelle, im Verein, auch mit den Fans, weil ich einfach diese Interaktion immer geliebt habe und immer besonders fand. Und dementsprechend habe ich natürlich auch schnell mitbekommen, wie geht's? Ja, wenn wir absteigen, weiß ich nicht, ob ich dann nächstes Jahr noch hier bin. Und diese Verantwortung, die man dann ja unbewusst dann mit sich rumträgt, die hat mich dann schon sehr belastet. Und dann natürlich auch der eigene Anspruch, dieser eigene Erfolg, diese Kritik, die wir natürlich dann auch in diesem Jahr nur richtig oft gehört haben. Das waren dann alles so Faktoren, wo ich gemerkt habe, boah, das schlägt sich ganz schön auf den Alltag aus. Also ich konnte es halt nicht in der Kabine lassen. Ich bin nach Hause gefahren und hab drüber nachgedacht, hab's mitgenommen und hab halt einfach gemerkt, okay, das kostet mir ganz schön Kraft und das sind halt einfach so Dinge, wenn man diese halt auch erlebt hat, dann kann man halt auch umso mehr diesen Amateurfußball auch wieder schätzen, weil man natürlich dann auch solche Erfahrungen gemacht hat.
Und wie hat sich das konkret dann geäußert? Geht das so weit, dass man sogar Angst hat vor dem nächsten Spiel?
Naja, Angst nicht. Also dafür war dann auch der Ehrgeiz immer wieder so groß, dass ich sage, okay, jetzt biege ich es um, jetzt ziehe ich den Karren auch mit aus dem Dreck. Und also Angst war es nicht, aber es war belastend, es war die Woche belastend. Man hat natürlich weniger Energie. Also der Energiehaushalt ist einfach, der lädt sich nicht so schnell auf, weil ich habe das Beispiel mal gebracht, wenn es läuft, ich habe ein Spiel gewonnen, ich habe 3 Tore gemacht, dann brauche ich keine Sekunde Schlaf und stehe morgens als Erster auf der Matte und mit einem Lächeln im Gesicht. So, wenn ich aber 3 Hochkaräter vergeben habe, wir ein wichtiges Spiel 2-1 verloren haben, boah, dann habe ich gedacht, nach 10 Stunden Schlaf, ich habe gerade meine halbe Stunde die Augen zugemacht. Also so hat sich das halt auf meine Vitalität auch ausgewirkt. Das spreche ich halt für mich. Manche können damit anders umgehen, gehen damit besser um, schlechter. Ich habe halt alles sehr viel reflektiert, tue es heute noch. Und das war in vielen Karriereabschnitten Vorteil, aber in dem Hinsicht auch sicherlich ein Nachteil.
Didi, haben Sie solche Phasen auch mal erlebt?
Hochkaräter zu verschießen?
Nee. Entschuldigung, verzeihen. Nein. Ja, auch zu grübeln und auch zu merken, auf der einen Seite kann einen dieser Beruf in die höchsten Höhen führen, aber eben auf der anderen Seite auch, ich will nicht sagen, in den tiefsten Tiefen, aber eben doch auch runterziehen.
Ich glaube, diese Selbstzweifel, die hat jeder. Ich glaube, das treibt dich an. Ich glaube, diese täglichen oder wöchentlichen Selbstzweifel, zu denken, bin ich gut genug, habe ich die Qualität, dort Woche für Woche mitzuspielen. Ich glaube, das treibt dich täglich an, jeden Tag zu beweisen, dass du das kannst, weil du brauchst ja diesen inneren Antrieb. Ja, und das kommt ja wahrscheinlich größtenteils durch diese Selbstzweifel und ein Stück weit vielleicht nicht Versagensängste, aber halt
kann dich antreiben, kann aber auch anders sich auswirken, ja, gerade wenn du das Selbstvertrauen möglicherweise in der Phase nicht so hast.
Ja, das ist richtig. Und da musst du halt schauen, dass du ein gutes Umfeld hast. Aber ich hatte das ein Jahr bei Manchester City, wo wir unten drin waren. Da waren wir dann doch auch 6-7 Spieltage vor Schluss schon gerettet. Aber das ist natürlich ein anderer Druck als der oben, wie es Martin auch gesagt hat. Also ich hatte das Glück, dass ich in Mannschaften gespielt habe, die oben mitgespielt haben, die mal im Pokal, Viertelfinale, Halbfinale gespielt hat, vielleicht mal um die Meisterschaft mitgespielt hat. Und das ist natürlich ein anderer Druck, weil das ist genau der Druck, warum du ja als Kind spielst, weil du gehst auf den Bolzplatz und sagst, wir spielen jetzt WM-Finale und sagst nicht, wir spielen jetzt Relegation HSV gegen Karlsruhe. Ja? Abstiegsspiel. Ja? Du willst ja das ist ja der Grund, warum du spielst. Und ich habe diesen Druck immer durchweg als was Positives aufgefasst. Nichtsdestotrotz hast du natürlich Phasen, wo du mal schlechter spielst, wo die Mannschaft Probleme hat, wo du dich natürlich überdenkst und hinterfragst und sagst, was kann ich anders machen, wie muss ich es anders machen? Und du musst halt schauen, dass du vielleicht den Tick härter arbeitest, vielleicht 1-2 Sachen umstellst. Und dann, wie gesagt, ich war zu meiner Karriere sehr abergläubisch. Mir hat das immer unheimlich geholfen, dass ich immer dieselben Abläufe hatte. Also wenn Spieltag war, vom Abfahrtbus bis zur Kabine, bis zum Spielbeginn, habe ich immer dieselben Sachen gemacht. Und das war für mich so ein Stück weit ein Auffangnetz, dass ich dann im Tunnel stand und sagte, naja, ich habe alles so gemacht wie letzte Woche. Das kann ja nicht schief gehen. Ja, da denkst du dann gar nicht dran. Ja, natürlich. Ja, aber
es ist spannend.
Nein, natürlich geht's nicht immer gut. Nur wenn du schon im Tunnel stehst und sagst, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das heute was wird, dann wird's nichts. Ja, also du musst irgendwie Abläufe finden und in ein Bewusstsein kommen, wo du sagst, es kann eigentlich nichts schiefgehen, ohne überheblich zu sein. Und ich glaube, das ist die Kunst, immer diese Balance zu halten. Und die brauchst du auch, sonst würdest du keine 10 oder 12 Jahre auf höchstem Niveau spielen.
Jetzt spielen Sie nicht nur in Dassendorf, sondern Sie haben auch verschiedene Firmen, an denen Sie beteiligt sind, wo Sie auch selber aktiv sind. Die Partyhelden und?
The Meat Club.
The Meat Club, genau. Ja. Haben Sie noch, Sie haben jetzt 3 Kinder, ne?
Ja.
3 Kinder, Golfen angefangen, ja. Dassendorf haben wir schon gesprochen, ja. Im Fernsehen hin und wieder. Also ist Ihr Leben jetzt im Moment spannender, abwechslungsreicher als zu Profizeiten?
Also es ist im Moment sehr umfangreich, zumal weil man dann auch wirklich mal lernt, selbstständig zu sein. Also man ist ja als Profi nicht selbstständig, zumindest nur in ganz kleinen Bereichen. Und jetzt bin ich irgendwie seit eineinhalb Jahren raus und muss mich selbst organisieren. Das muss ich erst mal lernen. Hinzu kommt eine Pferdezucht von meiner Frau, wo ich dann hin und wieder mal den Mist wegkarren muss. und jetzt ist auch wirklich noch die Gründung meiner neuen Firma, wo ich eine Indoor-Golfhalle eröffne im Raum Hamburg. Also wo dann die Winterpause dann mal gestrichen wird im Golf. Und das der private Hausbau ist auch noch in den letzten Zügen. Also es ist zurzeit
Multitasking.
Ich bin nicht gelangweilt. Aber das ist wirklich positiver Stress. Da sind wir wieder beim Thema. Es sind alles tolle Projekte, Familie, super, alles. Also da sind wir wieder beim positiven Faktor.
Und Sie haben heute für unsere Sendung das Testspiel gegen Paloma ausfallen lassen.
Ja, muss man jetzt nicht breit treten, aber habe ich mit dem Trainer besprochen, ja.
Sehr gut, sehr schön. Ganz kurz noch zum Thema HSV und Werder. Patrick hat auch bei beiden gespielt. Gehen beide hoch oder einer von beiden?
Es sind beides große Vereine mit Tradition, die natürlich irgendwo für mich auch in die Bundesliga gehören. Dass es immer nur die zweieinhalb, drei Plätze gibt, die nach oben marschieren, je nach Relegationsausgang, macht das Ganze schwierig. Das sind andere Mannschaften wie Gelsenkirchen und so weiter und so fort, die da auch noch mitspielen wollen.
Sagt der Dortmund.
Insofern, aber es sind ja nun mal auch die Vereine, die alle hochstreben. Und diese Überraschungsmannschaften, wie St. Pauli oder Darmstadt oder wer auch immer. Es ist spannend. Ich würde mir für beide Vereine natürlich auf Sicht wünschen, dass sie wieder im Oberhaus spielen, weil das die Stadien, die Fans, die Vereine eben auch irgendwo verdient haben.
Sie waren ja immer hatten immer ein Faible für die Traditionsvereine. Neben den erwähnten Hamburg, Stuttgart, Bremen auch noch 96 und Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ist das Zufall gewesen oder gezielt?
Ja, waren noch alles Landeshauptstädte. Ich habe mir nur die Landeshauptstädte ausgesucht.
Dann hätten die Bayern ja noch gut gepasst.
Das waren einfach Karriereschritte. Also das hatte damit nichts zu tun. Aber ich bin eigentlich auch bei OVO. Es wird schwer für beide, weil es natürlich einfach sehr begrenzt ist. Der Nichtabstieg in der Bundesliga ist definitiv leichter zu erreichen als der Aufstieg in der zweiten Liga. Aber beide haben die Möglichkeiten und das Potenzial. Und beide sind jetzt auch gerade zum Ende der Hinrunde einfach wieder richtig in die Spur gekommen.
Zu wem haben Sie den oder zu welchem Club den größten emotionalen Bezug?
Boah, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, auch als neutraler TV-Experte. ich habe zu beiden eine besondere Beziehung. In Bremen habe ich viel mehr für meine Karriere getan, viel mehr in meiner Karriere erlebt. Und beim HSV, das ist meine Geburtsstadt. Das ist der Verein, mit dem ich mich eigentlich von klein auf identifiziert habe. Und dementsprechend hält sich das die Waage.
Okay, sehr gut. Können Sie auch in Zukunft für die Kollegen von Sport1 noch ganz neutral kommentieren. Wie eng ist der Draht noch zu Max Kruse, Ihr fußballerischer Zwilling?
Unregelmäßig, aber eng. Also wir pflegen schon seit Jahren eine Freundschaft, wo man sich mal 3 Monate nicht hört, aber dann 3 Tage hintereinander. Und es ist immer so, als hätte man gerade gestern zusammen in der Kabine gesessen. Also Max lebt ein anderes Leben als ich, aber total wertfrei und macht halt auch einen geilen Job. Also der ist halt einfach ein guter Fußballer.
Das kann man so stehen lassen. Ne? Wir schauen jetzt mal, was wir noch mit Ihnen vorhaben heute im Laufe des Nachmittags. Wir haben gleich im Anschluss Ricardo Basile mit Jens Lehmann. Meine Geschichte, das ist sehr, sehr interessant, lege ich Ihnen ans Herz. Dann haben wir deinen Fußballsonntag, die Show. Unter anderem spielen Hertha BSC und der 1. FC Köln. Und dann spricht Didier Hamann erneut Klartext. Und damit runden wir dann sozusagen auch das Geschehen des heutigen Tages ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde.
Danke auch.
Drücke die Daumen für die Rückserie mit Dassendorf. Wie viele Tore sind als Ziel so ausgesetzt?
So ein Ziel gibt ein Stürmer doch nie aus.
Das, jedenfalls nicht
das
öffentlich.
Das weiß man doch mittlerweile. Nicht öffentlich.
Nicht
genau.
Öffentlich, alles klar. Na gut, also ich drücke die Daumen für die vielfältigen Projekte. Schön, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Sky im Programm, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.